Das ist der SAZ Sport Podcast. Wir sprechen mit den wichtigsten Denkern und Köpfen der Branche über Entwicklungen am Markt. Was ist Ihre Meinung und welche Momente waren für Sie persönlich entscheidend?
Ich gehe mal davon aus, dass ihr euch noch an die typisch Deutsch-Kampagne von Adidas und dem DFB im Vorfeld der Fußball-EM erinnern könnt. Damals ging es ja um die Vorstellung des pinken Trikots und dieser Spot hatte auch eine durchaus provokante und freche Note. Entwickelt hat diese Kampagne eine der bekanntesten, wenn nicht die bekannteste Sportmarketing-Agentur Deutschlands, Jung von Matt Sports. Und jetzt freue ich mich, Felix Appelfeller begrüßen zu dürfen. Mit dem Executive Director Sponsoring spreche ich über das Erfolgsrezept von Jung von Matt, spannende Sportprojekte, Tops und Flops und wie Marken sich heute im Sportumfeld wirklich relevant positionieren können. Schön, dass ihr dabei seid und herzlich willkommen an dich, Felix.
Hallo, ich freue mich sehr auf das Gespräch. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
Aber sehr gerne doch. Felix, verrat uns zum Einstieg bitte erstmal, was macht eigentlich ein Executive Director Sponsoring?
Also wie der Titel schon sagt, verantworte ich bei uns im Haus alles, was Partnerschaften betrifft, also Partnerschaften / Sponsoring im Sport- und Entertainment-Umfeld. Dabei besteht mein Team sowohl aus BeraterInnen als auch als StrategInnen. Wir entwickeln gemeinsam mit unserer Kreation, dann vor allem im engen Schulterschluss, wenn man so will, Werbekampagnen oder andere Kommunikationsmittel für Marken aus dem Sport oder auch Marken, die sich im Sportumfeld bewegen. Um es mal vielleicht anhand von einem Beispiel oder einem Beispielablauf zu beschreiben, kommen zum Beispiel Unternehmen zu uns. Das können, wie gesagt, Unternehmen sein, die eh schon im Sport unterwegs sind oder Sportunternehmen sind, können aber eben auch Unternehmen sein, die mit Sport erstmal grundsätzlich nichts am Hut haben und uns fragen, wir würden gerne in Sport- und Entertainment-Umfeld gehen, was sollen wir denn machen? Manche machen auch schon was, bei manchen haben wir wirklich ein komplett weißes Blatt Papier und dann arbeiten wir gemeinsam mit ihnen die Ziele, die erreicht werden sollen, schauen uns an, welche Zielgruppen wir ansprechen wollen, werfen einen Blick auf die Konkurrenten, gucken uns an, was das Unternehmen vielleicht auch abseits des Sports noch so macht und schlagen dann auf dieser Basis Umfelder vor, Sportarten vor, teilweise konkrete Assets vor. Das können Vereine sein, Verbände, Events, Plattformen bis hin zu EinzelsportlerInnen. Dann helfen wir natürlich im nächsten Schritt auch dabei, die Verträge abzuschließen, wenn wir uns entschieden haben, wer es sein soll im Sport. Und dann kommt der größte Part, den so eine Kreativagentur natürlich übernimmt, nämlich die Aktivierung dieser Partnerschaften. Und dabei helfen wir dann natürlich und wollen möglichst kreative, möglichst aufmerksamkeitsstarke Kampagnen gemeinsam entwickeln, Bewegtbilder, Stills, alles, was sich darum bewegt. Das ist so, glaube ich, so ein grober Abriss und Auszug von dem, was wir machen. Zusätzlich verantworte ich persönlich noch das europäische Neugeschäft bei uns, bin also dafür verantwortlich, dass wir auch immer tolle Partner und Kunden bei uns haben und schöne Aufgaben zu lösen haben. Ja, das ist so mein Aufgabengebiet.
Du bist gerade zurück aus den USA. Dazu muss man wissen, dass Jung von Matt Sports ein Büro in LA hat, genauer gesagt in Venice. Du warst aber, wie ich mir habe sagen lassen, tatsächlich in New York. Was hat das damit auf sich?
Genau, ich bin gestern bin ich zurückgekommen. Das heißt, ein bisschen Jetlag habe ich noch zu kämpfen. Ich war mit einem unserer Kreativchefs, mit Alex Michaelsen, zusammen in New York beim Fanatics Fanfest. Das ist hier wahrscheinlich noch nicht so bekannt, in Amerika ein ganz großes Ding. Es hat zum dritten Mal stattgefunden, gehört zu den größten Festivals für Sport-Collectibles, also alles, was man im Sport und um den Sport herum sammeln kann, angefangen irgendwie bei Trading-Cards und Stickern und sowas in der Art, bis hin aber zu irgendwie getragenen Jerseys, Helmen, die in der NFL eingesetzt wurden und so weiter, also alles, was irgendwie einen Wert hat und was zu sammeln ist im Sportumfeld. Und wir waren dort auf Einladung unseres langjährigen Kunden und Partners Tops, die seit 2022 eben Teil von Fanatics sind, also aufgekauft wurden vom Fanatics-Konzern. Die, also Tops selbst, ist eben von Fanatics die Sparte, die Sammelkarten, Sticker und so weiter herstellt. Hier in Europa zum Beispiel für die Champions League, Bundesliga, Formel 1. Und genau um solche Themen ging es eben auf dem Event. War für uns total spannend, mal zu sehen, wie andere Kulturkreise, in dem Fall die USA, das Thema Sport und Entertainment auf solchen Events feiern. Also ist auf jeden Fall eine ganz andere Inszenierung, als wir es jetzt hier von der OMR oder von einem Spobis oder wie auch immer auf Sportevents kennen. Das ist schon, die gehen anders an die Sache ran, sage ich jetzt mal. Mal als Beispiel zu sagen, ich habe es eben schon hier in der Agentur auch ein bisschen erzählt. Es ist total beeindruckend, wie involviert die Stars und Künstler dann auf so einem Event sind. Bei uns kennt man das ja, dass sie auf die Bühne gehen und fünf Minuten später haben sie dann quasi den ganzen die Halle verlassen. Und dort war es so, dass zum Beispiel Tom Brady wirklich 3 Tage lang ununterbrochen in dieser Halle unterwegs war, an jedem Stand alles ausprobiert hat, was die Fans ausprobieren konnten, irgendwie jede Aktivierung mitgemacht. Ich glaube, 5 oder 6 Mal auf verschiedensten Bühnen. Und das mal nur ein Beispiel, also wirklich die größten Namen hat man da wirklich in der möglichst nahen, also eine Chance, möglichst nah mit ihnen in Kontakt zu kommen. Das war total interessant und für uns natürlich vor allem interessant, sowas mitzunehmen und dann auch für Kunden hier aus Europa mal ein bisschen Impulse zu geben, weil wir hier über Sportartikel sprechen. Der US-Sportartikelhändler Dick's, weiß nicht, wie bekannt der hier ist, dort auf jeden Fall eine große Nummer, war auch mit einem riesengroßen Stand und Aktivierungsoptionen vor Ort. Man kam gar nicht drum herum. Also ich glaube, das ist auch für einige europäische Brands und Marken ganz spannend, so ein Umfeld mit so einer sehr jungen, sportaffinen Zielgruppe irgendwie mal in Kontakt zu kommen. Haben wir viel mitgenommen. Können wir, glaube ich, noch eine Weile jetzt von zehren. Müssen wir natürlich auch alles erstmal sacken lassen. Aber ich glaube, da können unsere Kunden auch von profitieren, dass wir eben auch mal ein bisschen über den Teich gucken, was da so passiert.
Okay, interessant. Ich habe es vorhin schon angesprochen. Euren Standort in L.A. führt ihr bereits seit 3 Jahren. Waren eigentlich die WM 2026 und Olympia 2028, diese Wettbewerbe finden ja jeweils dann auch in den USA statt, also wirklich Großevents, waren es Faktoren für euch auch zu sagen, hey, wir müssen expandieren?
Auf jeden Fall. Also zumindest haben wir so als Fixstern natürlich die 2 Events immer auch in der Begründung, warum wir in die USA gegangen sind, mitgenannt. Vielleicht, um nochmal ein Stück vorher anzufangen, was so die Strategie grundsätzlich dahinter war und ist. Wir haben 2021, wir haben alle irgendwie ein hartes Covid-Jahr erlebt, da waren auch wir betroffen und haben uns danach zusammengesetzt und eine neue Agenturstrategie entwickelt. Das gilt sowohl für jetzt den deutschen oder europäischen Markt, als auch dann eben für den Schritt in die USA zu gehen. Und das Ziel war es damals und ist es heute immer noch, dass wir die weltweit beste Kreativagentur im Sport sein und werden wollen. Ich glaube, im europäischen Raum ist uns das schon ganz gut gelungen. In den USA ist auf jeden Fall noch ein bisschen was zu tun. Und da sind wir jetzt gerade so ein Stück weit auf einer Reise. Also wir haben gute Erfahrungen auf Projekten bei der WM 22 sammeln können. Wir haben dort für einige Marken, unter anderem für Hyundai, relativ viel Aktivierung machen können, haben auch direkt fürs Supreme Committee arbeiten dürfen und haben dann das Ganze nochmal intensiviert jetzt bei der letzten Euro 24, also letztes Jahr hier in Deutschland, wo wir für wirklich tolle Marken und viele Marken sehr viel im Rahmen der Aktivierung dieses Events umsetzen durften. Du hattest vorhin schon Adidas erwähnt mit dem Jersey. Auch Tops, die ich eben erwähnt hatte, für die konnten wir viel machen. Wir haben die für den Hamburg Marketing, ich hoffe, das haben einige mitbekommen, die Auslosung der Gruppen hier in der Elbphilharmonie in Hamburg mit einer Containerinstallation begleitet. Riesengroße Bilder, sehr erfolgreiche Aktivierung. Für Interwetten, Spotify, um mal so ein paar zu nennen, haben wir relativ viel eben für die Euro machen dürfen. Und genau das nehmen wir jetzt mit, um dann auch eine relevante Rolle 26 und 28 zu spielen. Und, was man nicht vergessen darf, wir haben ja 25 auch noch ein Turnier, also dieses Jahr. In ein paar Tagen geht es in der Schweiz los mit der Women's Euro. Auch da sind wir natürlich für und mit Kunden aktiv. Also ja, so Großevents, die vor der Tür stehen, sind natürlich immer so ein Stück weit ein Fixstern und ein Anker, um den herum wir unser Geschäft planen und organisieren.
Chance to change, also die Chance, sich zu verändern. Unter diesem Motto lädt SAZ Sport am 24. September 2025 nach Köln ins Deutsche Sport- und Olympiamuseum zum SPOKO, den SAZ Sportkongress. Ein Tag, 3 Drittel, unzählige Impulse. Das erste Drittel startet mit einem Blick auf Sport als Wirtschaftskraft und als gesellschaftlicher Motor. Jakob Schöffel von Schöffel und Theresa Meyer vom Logistikunternehmen Meyer und Meyer sprechen über frischen Wind in den Führungsetagen. Und das SAZ Sport Young Leadership Project zeigt, wie junge Führungskräfte neue Marktpotenziale erkennen. Im zweiten Drittel blickt Zukunftsforscherin Theresa Schleicher auf Konsum und Geschäftsmodelle mit Perspektive. Und ein hochkarätiges Panel mit Branchenvertretern von Wieselhuber und Partner der Unternehmensberatung, Intersport und Sport 2000 diskutiert, wie sieht Erfolg in Zukunft aus? Wie sehr die KI dabei die Prozesse durchdringen und verändern wird, zeigt Marco Parillo, KI-Experte und Geschäftsführer der Ebner Media Group. Danach stehen Event, Emotion und Community im Fokus, diskutiert in Deep Dives auf der Suche nach neuen Antworten auf die Frage, wie lässt sich Sport mit Lifestyle und digitaler Community verbinden? Und im dritten Drittel wird es besonders kreativ. Es wird gezeigt, wie starke Kampagnenmarken ins Spiel bringen. Zum Abschluss feiern wir die SAZ Sport Award Gewinner, die Persönlichkeit, den Hersteller und den Händler des Jahres. Sichert euch jetzt ein Ticket auf event.sazsport.de/spoko. Wir freuen uns auf euch. Lass uns gern nochmal über die EM 2024 sprechen. Da habt ihr wirklich eine sehr erfolgreiche Kampagne aufgezogen. Das muss man auch wirklich sagen. Was waren denn aber so für euch die wichtigsten Learnings jetzt dieser Europameisterschaft? Also was würdest du sagen, was hat funktioniert, was vielleicht aber auch nicht ganz so gut?
Ja, das ist eine gute Frage. Also wir haben relativ, du sagst jetzt, wir haben eine erfolgreiche Kampagne umgesetzt. Ich würde sogar sagen, wir haben relativ viele erfolgreiche Kampagnen, Gott sei Dank, machen dürfen im Rahmen der Euro. Also war wirklich das größte und für uns auch erfolgreichste Event, was wir bis jetzt begleiten durften in der Zeit, die wir hier Sportmarketing machen dürfen. Und wenn du jetzt fragst nach einem oder ein paar Learnings, die funktioniert haben und nicht funktioniert haben, das ist natürlich immer ein Stück weit abhängig, wie man definiert, was funktioniert hat, ne? Also was waren jetzt irgendwie auch die Ziele für die einzelnen Marken? Deswegen könnte ich da gar nicht so ein Gesamtlearning ableiten, aus dem man dann irgendwie als Marke grundsätzlich irgendwie herausnimmt, das funktioniert nicht, weil das immer super abhängig von, was für Ziele habe ich, welche Zielgruppe will ich erreichen, wie viel Budget habe ich natürlich auch am Ende, was ist denn genau das, was am Ende dabei rauskommen soll. Aber für mich persönlich fand ich als Learning total interessant und total spannend, dass uns die Euro spätestens gezeigt hat, dass so Großsportereignisse immer noch so eine riesige Relevanz und Kraft in der Gesellschaft haben. Also es sich total eignen, das ist vielleicht das Learning, total eignen als Plattform für Marken weiterhin. Ich meine, wenn wir überlegen, in Corona, nach Corona wusste keiner so genau, wie sieht die Zukunft aus, wie konsumieren wir Sport in Zukunft. Es gab irgendwie super viele, die behauptet haben, dass Stadien jetzt für immer leer sein werden, weil die Menschen sich nicht mehr unter Menschen trauen, dass Vereine, Verbände es extrem schwer haben werden, vor allem jetzt zum Beispiel auch im Fußball, dass es große Fanprobleme geben wird, dass der Sport jetzt in Zukunft ganz anders aussehen wird und auch Marken dann das Umfeld Sport vielleicht ein Stück weit eher meiden sollten. Aber ich glaube, spätestens seit letztem Jahr, seit der Euro, wissen wir, dass das komplette Gegenteil der Fall ist. Die Stadien sind voller denn je, das Interesse an Sport wächst, alle wollen live dabei sein. Also der Effekt hat sich eher gefühlt für mich ins Gegenteil umgekehrt. Das war total schön zu sehen, dass Deutschland auch noch nach der WM, die wir ja mal hier hatten, auch noch Großsportereignisse kann, dass die Menschen sich immer noch bei uns wohlfühlen. Es war total, total toll und total zu sehen, das zu sehen und mitzuerleben. Ja, wenn du mich fragst, was besonders gut funktioniert hat, dann kann ich da jetzt aber, finde ich, nicht so eine allgemeine Aussage geben, weil am Ende führen viele, viele Wege nach Rom. Ja, also deswegen würde ich es eigentlich mal vor allem bei dem Learning belassen. Es lohnt sich auf jeden Fall, um solche Sportgroßereignisse herum viel zu machen, viel zu investieren. Und das, ja, das wäre jetzt mal vielleicht so mein Learning, was ich grundsätzlich mitgeben würde.
Okay, vielleicht kannst du das auf eure Partnerschaft mit Adidas noch fokussieren. Da, glaube ich, kann man durchaus schon sagen, was sehr gut funktioniert hat. Zum Beispiel auch die Vorstellung des pinken Trikots im Vorfeld. Das, glaube ich, ist schon eine absolute Erfolgskampagne gewesen, klar.
Ja, absolut. Nee, das war ein totales Highlight für uns. Was da sehr gut funktioniert hat, wir haben sehr gut verstanden, wie die Community, wie die Fußballfans ticken, wie sie wahrscheinlich auch reagieren werden auf ein pinkes Jersey bei unserem Nationalteam, was ja jetzt nicht alle Tage so getragen wird. Und haben, und das war, glaube ich, das Erfolgreiche jetzt an der Kampagne, es waren ganz, ganz viele Sachen, die natürlich gut geklappt haben und erfolgreich waren, aber wir haben uns eben getraut, gemeinsam mit Adidas, mit Typisch Deutsch, so hieß die Kampagne, ja, so eine Art ja Narrativ in den Raum zu stellen, das natürlich auch für Diskussionen erstmal grundsätzlich sorgen kann. Also wir haben gezeigt, was ist denn alles so typisch deutsch, was vielleicht gar nicht, woran man vielleicht nicht direkt denkt, haben das in dem ersten Film, wo wir vor allem das Heimtrikot dann announced haben, eben das Typisch Deutsch sehr, sehr erklärt, was wir damit meinen, was dahinter steckt. Und haben dann, als wir das pinke Jersey announced haben, schon antizipiert, dass die Community darauf wahrscheinlich ein Stück weit komisch reagieren wird, dass wahrscheinlich auch nicht nur positive Kommentare geben wird, und hatten quasi, weil so schnell kann man natürlich nicht produzieren, schon damit gerechnet und haben den zweiten Film mit dem pinken Jersey dann eben schon damals produziert gehabt, in dem Wissen, dass das passieren wird, und haben sind dann quasi auf Kommentare eingegangen, die es dann auch wirklich gab, die aber natürlich innerhalb von zwei, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie viele Tage nach dem ersten Film der zweite Film kam, aber so schnell hätte man natürlich keinen Film produzieren können. Das heißt, das Erfolgsrezept da war, glaube ich, vor allem die Community zu kennen, vorab zu wissen, wie der Fußballfan reagiert, das zu antizipieren und eben in die Kampagne direkt mit einzubauen. Und das hat dann, es ist alles so aufgegangen, wie wir es eben vorhatten. Und wenn man dann noch daran denkt, dass wir irgendwie auch noch einen Song gewählt haben, der dann später gefühlt wirklich der inoffizielle Fansong der deutschen Fans geworden ist mit Major Tom. Auch das hat natürlich sehr, sehr gut funktioniert. Ja, da kam irgendwie sehr viel zusammen, was es dann zu einer sehr, sehr erfolgreichen und ja, ich glaube auch für Adidas sehr lohnenswerten Kampagne gemacht hat, wo sich der Mut dann auch ausgezahlt hat, ein bisschen vielleicht eine polarisierendere Aussage zu nehmen, als was relativ weich gewaschen ist.
Ja, absolut. Genau, dann lass uns mal in die sehr, sehr nahe Zukunft schauen. Du hast die Frauenfußball-EM in der Schweiz schon angesprochen, die startet Anfang Juli. Inwiefern seid ihr da genau involviert?
Ja, wie ich eben schon sagte, also wir waren bei den letzten zwei großen Turnieren eng involviert und hier ist es jetzt wieder der Fall. Wir dürfen für ein paar Partner die Euro begleiten, finden wir total wichtig, total spannend. Ich meine, Frauenfußball, Frauensport steckt in unserer DNA als Agentur. Eine unserer Gründerinnen und Geschäftsführerin, Katja Kraus, hat ja zum Beispiel mit Fußball kann mehr und Sport kann mehr jetzt Initiative gegründet, die sich eben genau damit befasst, eben den Frauenfußball, den Frauensport auf eine größere Bühne zu heben. Und wir haben die Chance, zum Beispiel gemeinsam mit unserem Partner Google Pixel jetzt eine sehr große, sehr aufmerksamkeitsstarke Kampagne entwickelt zu haben und umzusetzen. Die ist jetzt, hat jetzt vor zwei Wochen ungefähr gestartet. Ich hoffe, einige haben es auch schon gesehen. Google Pixel ist einer der größten Partner und Förderer des Frauenfußballs in Deutschland mit der Partnerschaft mit dem Nationalteam, aber auch mit dem Naming Right der Frauenbundesliga. Und wir durften das Nationalteam jetzt total anders und ungesehen inszenieren, was uns total Spaß gemacht hat. Dafür waren wir beim Dreh in einer Villa in Italien und haben dort Fußball mit Fashion und natürlich mit dem Phone kombiniert. Wer noch nichts davon gesehen hat, auf jeden Fall mal Google mal angucken. Der Film lohnt sich wirklich anzugucken. Und dazu gibt es dann noch Kooperationen mit der Vogue zum Beispiel, wo eben auch ein Podcast-Format entstanden ist und entsteht. Und mit der Telekom, wo wir an allen Telekom-Stores eben unsere Spielerinnen auch präsent haben werden, jetzt während der Euro, um dann auch mal mehr Fläche für unser Team, für unsere Mannschaft, für unsere Spielerinnen zu entwickeln. Und das ist total groß für uns, macht total Spaß. Ist ja so auf jeden Fall ein großes Highlight von vielen, die hier bei uns arbeiten. Und was wir ansonsten noch gemacht haben, auch hier wieder für Tops, wir hatten den schon ein paar Mal genannt, durften wir mit der Weltfußballerin, Ballon d'Or-Gewinnerin Alexia Putellas zusammenarbeiten und auch da eine Kampagne umsetzen, die letzte Woche rausgekommen ist und schon ordentlich Medieninteresse geweckt hat. Hier geht es eben um die Bewerbung des offiziellen Sticker-Albums zur EM. Sticker-Alben ja auch immer so ein Thema, schon, ich glaube, jeder kennt es noch aus seiner Kindheit, Sticker zu sammeln, also eine schöne Möglichkeit, die Spielerinnen spielerisch kennenzulernen für Kinder, aber auch nicht nur für Kinder, kann ich aus Erfahrung sprechen, also gibt auch genug Erwachsene, die noch Sticker sammeln und in das Heft kleben, das dürfen wir da bewerben und das ist insgesamt, finde ich, auch so ein bisschen das Tolle an dieser EM gegenüber vielleicht der letzten EM, dass viele Partner nicht nur ihre Produkte bewerben wollen, sondern eigentlich auch mit ihren Kampagnen gemeinsam mit uns was für den Frauensport, für den Frauenfußball tun wollen, um ihn weiter zu professionalisieren, nachhaltig zu stärken, Identität zu geben. Und da können wir mit unserer Arbeit Gott sei Dank auch einen Teil beitragen und freuen uns schon total auf Mittwoch, wenn es endlich losgeht und Freitag, wenn die Deutschen das erste Mal spielen. Ja, wir sind auf jeden Fall hyped. Genauso, also ich würde sagen, nicht weniger als bei der Männer-Euro.
Okay. Was mich in dem Zusammenhang noch interessieren würde, wenn du dir jetzt mal so die gesamte Kampagne eben für diese Frauenfußball-EM mal anschaust, wer ist denn genau die Zielgruppe der Kampagne? Sind es nur in Anführungszeichen bereits bestehende Fans oder wollt ihr vielleicht auch Skeptiker, und damit meine ich um Gottes Willen nicht irgendwelche Sexisten, sondern ich meine Kritiker des Frauenfußballs, die auch grundsätzlich nicht so das Interesse daran zeigen, obwohl sie Fußballfans sind, wollt ihr die dann auch noch überzeugen oder wollt ihr es zumindest schaffen oder geht ihr schon eher auf die Zielgruppe der bereits bestehenden Fans?
Nee, auf jeden Fall sowohl als auch. Also wenn du jetzt sagst, was Zielgruppe dieser Kampagnen, die ich jetzt mal genannt habe, also für Google Pixel und Tops, die sind natürlich ein bisschen unterschiedlich, aber im Grunde unterscheiden sie sich vielleicht gar nicht so doll, weil wie du schon sagtest, wir wollen natürlich die Fans des Frauenfußballs ansprechen und für unsere Marken und unsere Produkte begeistern. Wir wollen aber eben auch, und das hatte ich ja eben schon gesagt, das ist auch im Interesse der Marken, natürlich neue Fans für den Frauenfußball, für den Frauensport gewinnen. Und ich glaube, da ist gerade so ein Großevent wie die Euro wie gemacht dafür, dass man jetzt durch die mediale Aufmerksamkeit darum passieren wird. Hoffentlich werden die Medien mitziehen und dem auch wirklich genug Raum geben. Ich meine, wir haben parallel jetzt irgendwie noch eine Club-WM, die so ein bisschen sich überschneidet. Wir haben noch die U21-EM, also da finden ja noch viele andere Turniere gerade statt. Ich hoffe, dass trotzdem, und ich hoffe und glaube, dass trotzdem die Frauen-Europameisterschaft das größte Turnier jetzt in den nächsten Wochen und Tagen und Wochen sein wird. Wir versuchen natürlich über dieses Event dann mit guter Kommunikation und natürlich auch viel Media-Invest dieser Marken auch neue Fans zu gewinnen. Du sprichst jetzt so ein bisschen diejenigen an, die bewusst sagen, wir boykottieren den Frauenfußball, weil er vielleicht nicht ganz so wie der Männerfußball ist und weil wir irgendwie nicht wollen, dass er diese Größe bekommt. Ich weiß nicht, ob er die natürlich überzeugt bekommt. Ich glaube, dass man einige von den Kritikern und Skeptikern in den letzten Jahren überzeugt bekommen hat. Das liegt dann aber weniger an uns oder an Marken oder an Werbung, sondern eher an den Spielerinnen, die einfach ein wesentlich höheres sportliches Niveau erreicht haben, die jetzt auch wirklich, wo wir wirklich Spiele sehen, wo die Nationalmannschaften auf Augenhöhe spielen, eben nicht wie vor vielleicht 10-12 Jahren noch, wo es dann wirklich auch hohe Ergebnisse gab, was dann natürlich so ein bisschen den Genuss des Fußballs ein bisschen eingeschränkt hat. Das ist ja wirklich mittlerweile auch auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Und ich glaube, die Entwicklung des Frauenfußballs an sich wird hoffentlich diese jetzt noch bestehenden Kritiker auch überzeugen. Und wenn man sich die Spiele anguckt, wird man, glaube ich, merken, dass es einfach total, total Spaß macht und dass es vielleicht ein bisschen anders ist als der Fußball der Männer, aber eben mindestens genauso schön und genauso viel Spaß machen kann. Und das sollte man einfach annehmen. Also dieser Vergleich zwischen Männerfußball und Frauenfußball ist insgesamt etwas, was auch die Spielerinnen und Protagonistinnen einfach nicht mehr hören wollen und was wir auch zum Beispiel in unseren Kampagnen gar nicht mehr thematisieren. Das ist vorbei. Wir wollen die Besonderheit des Frauenfußballs an sich herausstellen und brauchen dabei nicht immer einen Vergleich mit anderen Sportarten. Vielleicht das finde ich relativ wichtig.
Okay, jetzt mal wieder direkt zurück zu euch. Ihr seid von unserer Schwester in Anführungszeichen W&V zur Agentur des Jahres 2024 gewählt worden. Wenn du das mal so auf den Punkt bringen könntest, warum glaubst du, habt ihr diese Auszeichnung verdient? Also nur der Name Jung von Matt und das Renommee können sie auch nicht sein.
Ja, ich habe im Vorfeld nochmal nachgelesen, auf was die Auszeichnung basiert. Und da stand Gesamtleistung, Wirksamkeit und Entwicklung einer Agentur. Das heißt, es ist nicht unbedingt eine Auszeichnung, die vielleicht nur für ein Jahr jetzt war oder für einen Momentaufnahme, sondern ich glaube, die WMV guckt sich vor allem an, wie die letzten Jahre von so einer Agentur gelaufen sind und bewertet dann so ein Gesamtbild. Für uns ist das natürlich irgendwie mit einer olympischen Goldmedaille vergleichbar. Das war jetzt nie unser ausgegebenes Ziel, diesen Titel zu erreichen, aber es ist natürlich total schön, ihn zu erreichen, weil es so ein umfassendes Agenturbild bewertet und dann auch auszeichnet. Und uns wurde dann noch von der Redaktion gesagt, dass sie vor allem auf Kriterien wie Wachstum, Rentabilität, Kundenportfolio, Agenturstrategie und Effektivität der Arbeit der Agentur geguckt haben. Das heißt, wirklich so ein Gesamtbild abgebildet haben. Und ja, für uns, genau, wir haben das vor allem genommen, dass er für uns für kreative Exzellenz steht, für die wir ja auch stehen, für Marken im Sport und für internationale und gesellschaftliche Relevanz unserer Arbeiten. Also man hat einfach über unsere Arbeiten letztes Jahr und die Jahre davor gesprochen. Und mit Sicherheit waren da die anderen kreative Awards und Auszeichnungen, die man als Agentur immer gewinnen möchte, im letzten Jahr auch ein Argument dafür. Insgesamt über 130 von diesen Auszeichnungen gewonnen, was absoluter Wahnsinn ist. Das ist uns so auch noch nie passiert und mit Sicherheit haben da auch eben die Euro und über alles, was wir eben schon gesprochen haben, einen Teil zu beigetragen. Also das wird mit Sicherheit mit reingespielt haben. Zusätzlich haben wir in den letzten Jahren nach Covid eben unser Führungsteam auch komplett neu aufgestellt, sind ein bisschen in die Breite gegangen, was jetzt vielleicht auch nicht so üblich ist für Agenturen und auch erstmal ja, zumindest mit Fragezeichen bei einem oder anderen, als wir es verkündet haben, irgendwie ja, hat das Fragezeichen hervorgerufen, weil wir eben nicht von so einer 1, 2, 3 Geschäftsführung jetzt gekommen sind, sondern wir haben mit insgesamt 7 Personen, die bei uns das wirkliche Geschäft leiten, eben eine sehr, sehr breite Führungsebene aufgestellt und haben, finde ich, das sehr erfolgreich jetzt geschafft, also was uns ja dann irgendwie jetzt auch spätestens im letzten Jahr das bewiesen hat. Auch sowas wurde mit den Bewertungen eingegeben. Und für uns ist es total toll, dass wir als Sportagentur, also als Agentur einer, wenn man so sagen will, Nische, dann diesen umfassenden Agentur-Award und Agenturauszeichnungen gewinnen können, weil im Sport haben wir natürlich schon relativ viel gewonnen. Aber jetzt unter allen Kreativagenturen als Sportagentur, als Teil der Jungformatgruppe die Auszeichnung zu bekommen, hat für uns schon echt einen hohen Stellenwert und zeigt irgendwie auch, was für eine Kraft dann Sport, Sportkommunikation, Sportmarketing eben doch haben kann. Und dass es dann so viel Aufmerksamkeit generiert, dass man wirklich als Sportagentur auch Gesamtagentur des Jahres werden kann, von der W&V ausgesucht.
Noch einmal eine kurze Unterbrechung und da geht es um ein spannendes Angebot an die Running- und Outdoor-Branche. In den kommenden Wochen werden wir von SAZ Sport das Thema Konsumentenstudien um ein Kapitel erweitern. Der Consumer Report 2025, die Running-Branche DACH, liefert euch Market Insights zu dieser Sportart inklusive Trailrunning. Wir haben dort wirklich spannende Antworten erhalten zu Laufausrüstung, Marken, Shoppingkanälen, Nachhaltigkeit und so weiter und so fort. Und das von über 5000 Menschen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Für weitere Infos geht auf die Seite von Market Media 24, unserem Marktforschungspartner, auf marketmedia24.de/shop, klickt bei Branchen dann auf den Button Sport und dann auf das entsprechende Cover. Ganz wichtiger Hinweis, falls ihr schon jetzt Daten für die Analyse benötigt, dann könnt ihr die sogenannte Enterprise Edition sofort bestellen. Die besteht aus der Excel-Datei mit sämtlichen Ergebnissen, die wir euch umgehend zuschicken werden, und der Layout-Version, die wir euch dann ein bisschen später zukommen lassen. Warum gibt's die Enterprise Edition? Zum einen, damit ihr sofort mit der Datenanalyse loslegen könnt. Zum anderen, weil wir nicht alle Ergebnisse in die Layout-Version packen können. Dann wären es statt der über 100 Seiten wahrscheinlich 200 und die Studie wäre einfach zu lang. Bei Fragen, bei Unklarheiten meldet euch jederzeit gerne bei mir unter bergener@saz.de. Ich kann euch die Studie wirklich sehr ans Herz legen. Meines Wissens nach gab es so ein Werk in der Tiefe branchenweit noch nie. Also mein Tipp, schlagt unbedingt zu. Ja, dann lasst uns mal einen Blick direkt in die Sportartikelbranche reinwerfen. Ihr arbeitet ja seit vielen Jahren phasenweise mit Intersport zusammen, sehr kontinuierlich mit Adidas, auch zuletzt mit Sporternährungsmarken. Wider Germany ist da ein Beispiel, schon eine Kultmarke auch in dem Bereich. Jetzt spiele ich aber mal den Provokateur und sage, hey, es ist so leicht, eine Kampagne für solche Brands zu entwickeln. Du kannst super Emotionen wecken mit Sport. Du hast Natur, du hast gut gelaunte Menschen, dann packst du manchmal auch noch einen Star mit rein und fertig ist der Werbespot beziehungsweise die Kampagne. Wo würdest du sagen, liegt aber dennoch die Herausforderung, so eine Kampagne zu entwickeln, zu planen, umzusetzen?
Ja, also da gibt es super viele Herausforderungen. Es mag irgendwie vielleicht nicht besonders schwer sein, eine in Anführungsstrichen durchschnittliche Kampagne im Sport zu entwickeln, weil, wie du sagst, es sind viele, viele Zutaten, die natürlich erstmal sehr gut sind für emotionale Kampagnen. Aber für eine exzellente, herausstechende, dann auch durchdringende Kampagne, wie wir sie natürlich im besten Falle immer haben wollen, ist es dann doch ein bisschen schwerer, auch gerade wenn wir nachträglich Aufschwung für eine Marke bedingen wollen. Und es gibt schon Faktoren, wir nutzen mal irgendwie einen Athleten oder eine Athletin und wir nutzen die Emotionalität des Sports und machen dann einfach mal was darüber hinausgehen. Weil die Frage ist ja vor allem auch, an welche Kampagnen kann man sich nach ein paar Tagen oder sogar jetzt mal beispielsweise rückblickend auf die Euro, an was kann man sich denn noch erinnern? Und dann stechen natürlich die durch, die einfach sehr gut und sehr herausragend waren und einfach die Ziele sehr gut erfüllt haben. Wir haben jetzt schon mehrfach über Adidas gesprochen. Ich glaube, wenn wir jetzt da draußen fragen würden, welche Marken sind dir noch bekannt aus der Euro und was sie gemacht haben, dann wird Adidas weit vorne sein. Das liegt natürlich daran, weil es einfach eine sehr gute Kampagne war, wie ich schon sagte, viel Mut dabei war, dann aber auch exzellent umgesetzt wurde. Und eben nicht so im Einheitsbrei verschwunden ist. Und ja, ich kann gerne mal so ein paar Faktoren nennen. Die Liste ist natürlich irgendwie unendlich weiterzuführen. Aber wir kommen zum Beispiel immer aus einer sehr klaren Strategie, aus einer strategischen Planung und auch vor allem auch ein Zielgruppenverständnis. Das ist uns bei dem Format sehr, sehr wichtig. Also genauso wichtig wie Kreation ist bei uns eben auch der ganze Part Strategie. Die Zielgruppen genau zu verstehen, gerade im Sport, sehr unterschiedliche Zielgruppen. Wenn man jetzt mal beispielsweise im E-Sports, was ja auch ein großer Part von unserer Agentur ist, mal guckt, die Zielgruppen dort ticken oder die Fans dort ticken wieder komplett anders als zum Beispiel Fußballfans. Also die sind teilweise noch viel vorsichtiger gewesen, was Marken angeht, haben dann aber auch wieder andere Wünsche an Brands und an Marken und die müssen wir eben alle bedienen, um dann eben auch in der Community anzukommen. Dann haben wir so Herausforderungen wie Budgets, die wir matchen müssen oder eben Ressourcen auch einteilen müssen. Also nicht jede Kampagne hat natürlich irgendwie das gleiche Budget. Nicht jeder Kunde hat die gleichen Wünsche und Anforderungen. Das heißt, wir müssen immer gucken, wie wir aus den vorgegebenen Mitteln das Maximale rausholen. Das ist nicht immer die gleiche Antwort. Also da gibt es immer viele Challenges irgendwie zu lösen und dann auch kreative Lösungen zu finden auf der jeweiligen Basis, die wir eben vorfinden. Dann ist es uns eben total wichtig, kreativ zu überraschen, weil wir natürlich, ich hatte es eben schon gesagt, in dem Wust an Markenplatzierungen, an Botschaften, die man irgendwie dann in der Werbung auch so mitkriegt, wollen wir eben natürlich mit unseren Marken, mit unseren Botschaften, mit unseren Kampagnen herausstechen. Und das ist auch nicht immer ganz so leicht, weil es werden ja immer mehr Marken, die sich dem Sport verschreiben und die man dann eben, wenn man zum Beispiel mal an so einem Samstag am so einem Wochenende im Bundesliga verfolgt, wenn da läuft man irgendwie mehreren hundert Brands über den Weg und im besten Falle soll natürlich eine Kampagne von uns und unserer und einer Marke, für die wir arbeiten, hängen bleiben. Also welche Botschaften nutzt man, wie überrascht man vielleicht auch, welche Mehrwerte bietet man dann auch den Fans, damit man hängen bleibt, damit es am Ende auch einen Erfolg hat. Und dann gibt es auch noch so Themen wie den ganzen technologischen Wandel. Wir sprechen jetzt gerade alle über AI. Das sind auch immer Themen, die wir immer wieder mitdenken müssen, wo wir Vorreiter sein müssen, wo wir im besten Fall weiter vorne sein müssen als die ganzen anderen Agenturen, um dann unseren Marken eben auch da, in der Technologie, der richtige Partner zu sein. Und ja, das sind vielleicht mal so, um ein paar Herausforderungen, Faktoren zu nennen, aber wirklich nur ein paar, weil da könnte ich jetzt unendlich weitermachen. Das ist schon nicht ganz so einfach, Sportmarketing zu machen, wie es dann vielleicht manchmal wirkt. Aber vielleicht ein Ticken einfacher. Und deswegen lieben wir, glaube ich, auch alle so, was wir machen, als ein sehr, sehr unemotionales Produkt in einem sehr, sehr unemotionalen Umfeld zu bewerben. Von daher haben wir Gott sei Dank eigentlich immer sehr, sehr spannende Aufgaben vor der Brust. Und es wird nicht langweilig auf jeden Fall.
Okay. Also ich glaube, wir können auch festhalten, dass die Kampagne mit Adidas wohl eure bisher erfolgreichste in der Sportartikelbranche war. Jetzt würde mich mal aber interessieren, woran ihr eigentlich Erfolg messt. Kann man das eigentlich so runterbrechen auf, naja, wie der Kunde halt danach verkauft? Oder gibt es da noch andere Kernzahlen, vielleicht auch interne Kennzahlen, auf die ihr sehr genau achtet?
Ja, wie du wahrscheinlich vermutest, werde ich jetzt sagen, das ist nicht so einfach zu beantworten. Also es gibt nicht den einen Erfolg. Das ist natürlich immer von Kampagne und von Zielsetzung, von Kunde und so weiter abhängig. Da haben wir super viele Bewertungsmechanismen und KPIs, die wir irgendwie möglichst annehmen können. Und bevor wir anfangen zu arbeiten, legen wir eben natürlich mit unseren Kunden gemeinsam immer fest, was ist denn das Ziel der Kampagne? Und wenn was eintritt, werden wir denn von Erfolg der Kampagne sprechen. Das sind quantitative Faktoren, ne? Wie natürlich, wie viel Reichweite haben wir generiert, wie viel Views haben wir auf zum Beispiel einem Bewegtbild eingesammelt. Das ist natürlich, wie du sagtest, am Ende gegebenenfalls auch Absatzsteigerung, Abverkauf, kann das natürlich sein. Ist es aber in den allerseltensten Fällen, muss man ehrlicherweise sagen, weil Sportkommunikation meistens nicht so einen direkten Einfluss auf den Abverkauf hat, sondern eher einen indirekten, also über einen Markenaufbau, über eine Bekanntheitssteigerung, dann eben auch in ein paar Monaten / Jahren einen Effekt erzielt. Wir haben auch Kampagnen natürlich schon gefahren, wo es direkt um Sales, um Abverkauf ging. Das funktioniert auch mal, ist aber, wir werden als Informant seltener dafür angesprochen und mehr für eben so qualitative Faktoren vielleicht, wie Markenschärfung. Wir wollen ein gewisses Bild in der Zielgruppe erzeugen, eine Profilierung. Wir wollen für etwas stehen als Marke. Wie machen wir das denn? Natürlich auch gerne eine Bekanntheitssteigerung. Das hat Adidas jetzt nicht unbedingt nötig, aber wie du sagst, eben wider Germany angesprochen, da ist auf jeden Fall zum Beispiel noch was zu tun, um auch bekannter zu werden einfach. Vielleicht auch in ein gewisses Narrativ zu bilden, also einfach positiv in der Zielgruppe anzukommen, Talk of Town zu werden, über uns gesprochen zu werden. Also da gibt's ganz, ganz viele Ziele, die wir gegebenenfalls vor Augen haben, die wir erreichen sollen. Und je nachdem, welche KPIs wir festgelegt haben, können wir am Ende natürlich auch sagen, war die Kampagne auf dieser Basis erfolgreich oder war sie eher weniger erfolgreich? Um jetzt vielleicht noch ein letztes Mal Adidas zu nennen, das war mit Sicherheit in sehr, sehr vielen Aspekten und Gegebenheiten erfolgreich. Also das hat dann natürlich auch direkt abverkauft. Ich glaube, das Auswärtstrikot war noch nie so schnell ausverkauft wie bei der Kampagne. Das ging wirklich ratzfatz und man konnte gar nicht so schnell nachproduzieren, wie eigentlich die Nachfrage war. Das ist vielleicht auf jeden Fall ein direkter Erfolg. Dann wurde einfach in ganz Deutschland und Europa über die pinken Jerseys, über die Kampagne, über das, was wir gemacht haben, gesprochen. Also einfach ein Thema zu schaffen, was gesellschaftlich diskutiert wurde, ist natürlich ein wahnsinniger Erfolg von einer solchen Kampagne. Ich hatte es eben schon mal gesagt, einen Song mit Major Tom irgendwie so in der Kultur, in der Fankultur zu verankern, dass er in den Stadien von Tausenden von Menschen gesungen wird. Und du denkst, also als wir dann da standen und das gehört haben, läuft es dann natürlich irgendwie kalten Rücken runter und denkst, den Song, den wir ausgewählt haben für einen Spot, der wird jetzt hier irgendwie in voller Inbrunst von dem ganzen Stadion gesungen und hat es einfach geschafft, Teil dieser Fußballkultur, Teil dieser Fankultur um die Euro herum zu werden. Also ich glaube, das, wie du schon sagtest, ist ein Gesamterfolg und dennoch sieht Erfolg für Kampagnen halt immer wieder unterschiedlich aus, wird immer unterschiedlich bemessen.
Hattet ihr auch mal eine, die, wo ihr sagen würdet, boah, die ist total gefloppt?
Also nicht jede Kampagne ist ein Erfolg. Wir gehen relativ offen auch mit Flops um. Wir haben zu unserem 10. Geburtstag vor 2 Jahren haben wir sogar eine Liste veröffentlicht mit den Top-Flops, also den 10 Flops, die wir hatten. Wir wollten nicht über die besten Arbeiten sprechen, weil wir Sachen, darüber sprechen wir irgendwie immer. Wir wollten mal zurückgucken und gucken, was ist denn in den letzten 10 Jahren besonders schlecht gelaufen. Also Das kann man, wenn man dann möchte, kann man sich das nochmal angucken, kann man dann auch nochmal nachgoogeln. Da würde ich jetzt eigentlich ungern alles nochmal hochholen und nochmal diskutieren. Aber vielleicht, um es nochmal allgemein zu sagen, was uns aufgefallen ist, was dann oftmals der Grund ist auch für so eine Arbeit, die vielleicht nicht so gut funktioniert hat und auf die wir vielleicht dann weniger stolz sind im Nachgang. Du hattest vorhin schon angesprochen, das ist ja ganz einfach. Wir haben Athleten, die können wir einfach einsetzen, wir haben nur einen Top-Namen irgendwie dabei und dann läuft die Kampagne schon. Das hat auch eine andere Seite, die Medaille. Nämlich, wir haben es da mit Athletinnen zu tun, aber eben nicht mit, in erster Linie nicht mit Schauspielern und Schauspielerinnen. Das heißt, wir durch die schauspielerische Leistung oder die fehlende schauspielerische Leistung einiger Protagonisten aus dem Sport haben wir schon so einige Probleme mit Kampagnen gehabt und waren danach dann oftmals dann doch nicht so überzeugt und zufrieden, wie wir es gerne wären, haben da auch sehr viel Learnings draus gezogen. Also man darf Sportler und Sportlerinnen im besten Falle in Kampagnen nicht besonders viel sprechen lassen. Man sollte klar vorher sagen, was die Rolle ist und was nicht die Rolle ist. Und dann klappt es in den besten Fällen auch. Aber es gibt auch echt ein paar Arbeiten, die haben nicht so gut funktioniert, weil einfach ja, die schauspielerische Leistung überschätzt wurde von uns. Und da kannst du dann natürlich, wenn du am Set stehst, auch nicht mehr viel machen, wenn du merkst, irgendwie wird das nicht. Da musst du noch das Beste draus machen. Aber du weißt, dann hast dann schon oft das Gefühl, das kriegt dann die Post-Production auch nicht mehr ganz geregelt. Und vielleicht ist die Kampagne dann doch nicht so gut, wie wir es gehofft haben. Das ist uns in der Vergangenheit schon das eine oder andere Mal passiert auch nicht nur uns. Wir sehen auch Kampagnen von anderen Agenturen, anderen Marken, wo wir denken, wir wissen, was das Problem war. Also ja, es gibt definitiv Herausforderungen, die dann auch mal eine Kampagne nicht zum absoluten Erfolg machen. Und dazu zählt mit Sicherheit auch die Arbeit mit Athleten.
Mhm. Felix, jetzt würde ich mit dir gerne noch über das Thema Inklusion sprechen. Und ich habe da, wie wir finden, auch ein ganz schönes Beispiel aus unserer Sportartikelbranche. Ich habe dir diese Kampagne beziehungsweise auch dieses Cover auch im Vorhinein mal durchgeschickt, damit du weißt, wovon ich da auch spreche. Das ist für mich ein Beispiel für eine absolut gelungene Kampagne zum Thema Inklusion, weil wir fanden oder ich finde, dass es nicht so forciert wirkt, nicht so gezwungen, sondern sehr natürlich. Und ich habe in der heutigen Zeit manchmal das Gefühl, es ist ein bisschen anders. Gefällt mir persönlich dann nicht so gut, weil man so das Gefühl hat, da muss sich an gewisse Regeln gehalten werden. Aber ich beschreibe das nochmal kurz, dieses Cover. Das hatten wir damals im Magazin. Das war vor 3 Jahren ungefähr. Und da hat uns die Rucksackmarke Gregory ein Titelbild geliefert und da sieht man zwei doch sehr kräftige Menschen, also Mann, Frau, vor so einem Bach stehen, in Wandermontur, lachend, tanzend. Und unsere Überschrift war damals Outdoor-Spaß für alle, warum die neuen Styles für Frühjahr, Sommer 22, 23 jetzt schon Lust und Laune machen. Klar, mit der Zielgruppe natürlich Händler. Und jetzt würde ich gerne mal von dir wissen, wie inklusiv soll, kann, darf, muss Werbung im Sport sein?
Ja, also bin ich total deiner Meinung. Also ich finde auch, es sollte quasi nicht erzwungen werden. Und das Schöne ist, dass Werbung im Sport naturgemäß, Gott sei Dank, meist schon relativ divers ist, weil eben die Zielgruppe, die wir bespielen, Gott sei Dank mittlerweile sehr divers ist und sich natürlich widerspiegeln soll in der Werbung. Also das heißt Inklusion, Diversität, es ist kein Zwang oder irgendwie ein notwendiger Bestandteil, den wir irgendwie in Briefings lesen, sondern Gott sei Dank mittlerweile echt natürlicher Bestandteil. Also die Zeiten sind vorbei, wo in Briefings von Kunden wirklich drinsteht, wir müssen divers sein, bitte achtet darauf, dass wir alle Zielgruppen abdecken, sondern das erwartet man, glaube ich, mittlerweile auch einfach von jemandem wie Jungformat, dass das mitgedacht wird. Und das ist wirklich so super nativ. Wenn wir jetzt zum Beispiel auch Castings machen, dann ist das für uns ehrlicherweise gar kein Thema mehr und läuft dann so automatisch mit. Das ist toll. Was wir trotzdem installiert haben, hier bei Jungformat jetzt speziell, ist eine Person mit Nas Alwindi, die bei uns eben genauso auf sowas auch achtet, also Expertin auf dem Gebiet, Diversität, Inklusion und solche Themen ist und die wir immer ansprechen können, wenn wir vielleicht uns mal doch nicht sicher sind. Weil es gibt ja vielleicht auch mal eine Aussage, wo man sich nicht ganz sicher ist, ob die in allen Kulturkreisen eben auch gleich aufgenommen wird oder vielleicht auf Missverständnis stößt. Das heißt, wir haben da jemanden, mit dem wir sowas auch gegenspiegeln können, sagen können, funktioniert das denn wirklich? Stoßen wir damit auch niemanden vor den Kopf? Weil man das natürlich auch als ja, dann muss man in dem Fall ja wirklich sagen, in Deutschland lebender Mensch nicht immer alles auf dem Schirm haben kann. Das finde ich total toll, dass wir auch da natürlich nochmal sehr aware sind, was man machen sollte, was man nicht machen sollte. Und eben Gott sei Dank mittlerweile wirklich das sehr, sehr nativ einfach nutzen und da jetzt nicht täglich irgendwie Alarmglocken schrillen und wir aufpassen müssen, dass man Briefing-Punkte erfüllt, dadurch, dass man besonders divers irgendwie aufgestellt ist in den Kampagnen. Was es auch gibt, immer mehr gibt und was wir auch in der Vergangenheit Gott sei Dank öfter machen durften, sind natürlich Kampagnen, die sich wirklich mit dem Thema Inklusion zum Beispiel beschäftigen. dürfen wir zum Beispiel für McDonald's machen, wo wir eben Paralympics bespielen durften und auch eine sehr erfolgreiche Kampagne letztes Jahr machen durften, die auch ein paar Preise gewonnen hat und sich halt auch dazu beigetragen hat, zu dieser Auszeichnung, die wir vorhin angesprochen haben. Also das ist auch natürlich schön, dass es immer wieder Marken gibt, die das Thema Diversität, Inklusion wirklich als elementaren Bestandteil einer Kampagne und als Thema einer Kampagne sehen. Das machen wir dann natürlich auch immer sehr gerne.
Du, dann sei doch so gut und gib Herstellern, gib Händler doch bitte zum Abschluss noch ein paar Tipps mit auf den Weg, wie moderne, emotionale, packende Kampagnen im Sport aussehen können, natürlich auch für kleineres Geld. Worauf kommt es da an?
Ja, ich glaube, auf Geld kommt es wirklich gar nicht immer an. Ich habe ja auch schon gesagt, dass wir immer versuchen, das Maximale aus den Mitteln rauszuholen, die es so gibt. Und das geht eben von bis. Also es muss nicht immer eine große Kampagne sein. Das kann auch wirklich mal eine kleinere Aktivierung sein oder eine Aktion, die dann funktioniert und über die gesprochen wird. Wenn du mich jetzt auf einen Tipp oder auf ja irgendwie etwas, was man beachten sollte, ansprichst, dann würde ich wahrscheinlich sagen, dass es einfach meistens daran scheitert, nicht den Mut zu haben, etwas zu tun. Also ich würde sagen, der Tipp ist, habt Mut, ne? Geht vielleicht auch mal den Weg, der ein bisschen wehtut, auch der vielleicht gegebenenfalls mal ein bisschen steiniger, ein bisschen schwieriger ist. Denn wenn man sich seiner Ziele bewusst ist, dann kann man eben auch mutig vorangehen. Wir hatten jetzt mehrfach die Adidas-Kampagne angesprochen, wenn da die verantwortlichen Personen keinen Mut gehabt hätten, erstmal überhaupt sich für ein Bringnis-Trikot zu entscheiden, dann es auch noch mit in so einem Narrativ zu erzählen und so bewusst darauf einzugehen, dann wäre es nicht zu dem Erfolg gekommen. Und mit Mut entstehen unserer Meinung nach wirklich die allerbesten und wirkungsvollsten Kampagnen. Und zu viel Bedenken und Angst machen Ideen dann oftmals wieder kaputt. Also das haben wir auch natürlich super oft erleben dürfen, dass die allertollsten Ideen dann daran gescheitert sind, dass eben nicht der Mut aufgebracht wurde. Und alle Kampagnen, die wir jetzt positiv erwähnt haben, haben den Faktor Mut. Dass es irgendwo Menschen gab auf Markenseite, die eine mutige, polarisierende Entscheidung getroffen haben und daran festgehalten haben bis zum Ende. Und dann bleibt es meistens auch im Kopf. Und dann geht es auch nicht darum, wie das Budget ist, sondern ob man eben die Chance gibt, meine mutige Sache zu tun und dann eben auch durchzudringen und nach draußen zu kommen. Und das wäre so vielleicht mein übergeordneter Haupttipp, der erstmal so ein bisschen banal klingt, ist es aber definitiv überhaupt nicht ist, weil, wie gesagt, wir haben tagtäglich genau diese Herausforderung, den Mut herauszukitzeln bei unseren Kunden und Partnern und dann eben auch Kampagnen zu entwickeln, die schlagkräftig sind und die hängen bleiben.
Alles klar, also an euch da draußen, Hersteller, Händler, seid mutig in euren Kampagnen. Wie ich finde, ein sehr interessanter und guter Tipp. Felix, ich bedanke mich sehr herzlich für die spannenden Einblicke in die Welt der Werbung, in die Welt des Sponsorings. Ja, ich wünsche dir gute Erholung von deinem Trip aus den USA und werd wieder zu 100%ig fit. Danke dir.
Vielen Dank, hat Spaß gemacht. Danke dir auch.
Ging mir genauso, danke. Last but not least, Angebot Nummer 3, diesmal an den Skihandel. Sichert euch jetzt schon mal ein Ticket für das größte Branchenevent des kommenden Winters, das SRZ Sport Snow Festival, das vom 25. bis 27. Januar 2026 in Kütahi, Tirol über die Bühne gehen wird. Egal, ob ihr freier Händler oder Verbandsmitglied von Intersport oder Sport 2000 seid, ob ihr aus Deutschland, Österreich, der Schweiz, den Benelux-Ländern oder Osteuropa kommt. Wenn ihr den Wintersport liebt und Produkte auf Herz und Nieren testen wollt, dann seid ihr dort genau richtig. Und so kommt ihr an euer Ticket. Ihr seid Intersport oder Sport 2000 Mitglied. Dann kontaktiert euren Ansprechpartner im Category Management. Und wenn ihr als freier Händler agiert, dann fragt bei euren Lieferanten nach einem exklusiven Code für euer kostenloses Ticket. Freut euch auf einen umfangreichen Ski- und Skischuh-Test, spannendes Equipment, praktisches Zubehör und viele Innovationen rund um den Wintersport. Mit 70 bis 80 geplanten ausstellenden Marken ist so viel geboten wie noch nie zuvor, darunter auch ein wachsender Bereich rund ums Skitourengehen. Weitere Infos gibt's auf event.srzsport.de.
Das war der SRZ Sport Podcast. Sie finden alle Folgen online auf unserer Website www.srzsport.de sowie auch auf Spotify, Google Podcasts und Apple Podcasts. Folgen Sie uns, um keine weitere Folge zu verpassen. Wir freuen uns über Ihr Feedback und Anregungen und hören uns beim nächsten SRZ Sport Podcast.